Schon den ersten Teil des Predigttextes vorgelesen. Der zweite Teil ist das Kapitel 32 und da geht es um das goldene Kalb und das lese ich dann während der Predigt. Warum predige ich heute über den Bundesschluss am Berg Sinai und um den Bundesbruch gleich danach? Nun, das war das Thema, was wir auf unserer Freizeit hatten und einige junge Prediger haben Bibelarbeiten gehalten neben mir und die haben mich so begeistert. Und ich habe so tolle Sachen gelernt, dass ich mir gesagt habe, das möchte ich gerne auch meiner Gemeinde weitergeben und euch sozusagen dadurch in unsere Jugendfreizeiterfahrung mit hineinnehmen. Ja, ich konnte nicht dabei sein, aber jetzt könnt ihr inhaltlich mit einsteigen. Aus meinem Gefühl her war das dieses Jahr so, dass wirklich die Bibelarbeiten gut waren und alle begeistert haben. Nun, es ist ein uralter Text. Dieser Bundesschluss am Sinai, und es ist ein Text, der ist mehr als wichtig. Alles vorher passierte nur, damit das dort endlich passieren konnte. Wenn ein Bund geschlossen wird, dann kommen zwei zusammen. Und hier ging es um den Bund zwischen Gott und Mensch. Na, diese Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch, die zerbrochen war seit Adam und Eva, seit Eden, seit dem Sündenfall. Jetzt ging es wieder darum, Gott und Mensch zu verbinden. Mein erster Punkt lautet darum, ein Bund mit Gott, das Beste, was dir passieren kann. Die ganzen Kapitel vorher, da ging es auch schon um diesen Bundesschluss. Ich habe heute extra die 10 Gebote lesen lassen, damit wir da schon reinkommen. Ja, das sind also sozusagen die Grundlagen dieses Bundes gewesen. Und nun geht es darum, dass Gott sagt, ich will euch segnen, aber ihr müsst mir gehorchen. Ihr müsst nach diesen Worten leben. Aber schon das Wort selbst und wenn ihr dann das Wort tut, ist ein Segen für euch. Es ist nicht so, ihr müsst was machen und dann werde ich euch segnen. Schon das Tun bedeutet schon Segen für euch. Also was Gott sagen will, ist, du kannst dein Leben nicht besser leben als nach meinen Anweisungen, als mit mir zusammen und als unter meinem Segen. Wir hatten das auf der Freizeit, es geht immer um drei Dinge. Es geht um die Nähe mit Gott, es geht um diese Beziehung mit Gott und es geht darum, Gott zu dienen. Du kannst dein Leben nicht besser leben. Dafür bist du geschaffen. Und dadurch wirst du Gott verherrlichen und so wirst du wirklich wahres Glück im Leben finden. Und das Volk Israel, wir haben es gehört, sie sagen zu. Was sollen sie auch anderes tun? Wenn Gott kommt und sagt, wir schließen einen Bund. Sie sagen zu, ja, das klingt wirklich gut, wir machen das. Das Problem dabei war, durch diese Zusage, also im Prinzip geht es hier um die Ratifizierung des Bundes, von beiden Seiten wurde jetzt zugesagt, hat das Volk eigentlich sein Todesurteil unterschrieben. Denn sie konnten den Bund gar nicht halten. Sie sagen zwar, ja, wir wollen, aber eigentlich war es doch schon klar, das haben die Bücher vorher schon sehr deutlich gemacht, sie können es gar nicht. Ja, wenn es einerseits heißt, ihr haltet den Bund vollkommen und dann werdet ihr gesegnet, wenn nicht, dann müsst ihr sterben, dann haben sie jetzt hier ihr Todesurteil unterschrieben. Das wird an diesem Kapitel ja auch deutlich, dass da noch ein Problem da ist. Denn nur Mose und die 70 Ältesten dürfen sich Gott nahen. Und die 70 Ältesten stellvertretend für das Volk müssen dann trotzdem nochmal einen Sicherheitsabstand einhalten. Vom Volk durfte gar keiner zum Berg. Also Gott will einen Bund mit dem Volk schließen. Und das Erste, was er sagt, warum er Mose vorher mehrfach wieder runtergeschickt hat, ist, um immer wieder deutlich zu machen, ihr dürft gar nicht zu mir kommen. Bleibt mal schön außen vor. Es gab da ein Problem. Deshalb lautet die eigentliche Frage nicht, warum hat das Volk diesen Vertrag zugesagt? Denn, na klar, was sollten die anders machen? Warum hat Gott überhaupt diesen Bund geschlossen? Wo er von vornherein klar war und ihm war es auch klar, das wird eh nichts. Hier ist jetzt ganz wichtig zu wissen, was ist denn die Grundlage für diesen Bund? Es ist die Errettung aus Ägypten, die Gnade Gottes. Es ist nicht so, dass Gott gesagt hat, wir schließen einen Bund und wenn es läuft, dann werde ich euch erretten, sondern Gott hat das Volk einfach so errettet aus Ägypten, aus der Sklaverei. Gnade zuerst Und jetzt erklärt Gott dem Volk, wie sie als sein Volk leben sollen. Dann geht es noch weiter zurück. Gott sagt, ich schließe mit euch den Bund, weil ich schon mit Abraham den Bund geschlossen habe. Es ist meine Verheißung, meine Versprechen an Abraham, woran ich mich halte. Und noch etwas, Gott schließt diesen Bund, weil er gnädig ist und weil er durch ein Opfer für Gerechtigkeit sorgen wird. Deshalb gibt es in diesem Kapitel ja auch Opfer. Da steht im Vers 11, er legte seine Hand nicht an sie, er müsste es eigentlich machen, an diese Ältesten, sondern er nimmt stellvertretend ein Opfer an. Was wir bei dieser Gnadenlehre nicht vergessen dürfen ist, Gott fordert trotzdem bis heute vollkommenen Gehorsam von uns. Wir sind dann schnell dabei, uns so ein bisschen zurückzulehnen. Ach, der liebe Gott ist also doch der liebe Gott, und brauchst keine Angst haben. Nein, Gott sagt nicht, weil ihr nicht besser könnt und weil ihr eben Sünder seid, setze ich jetzt meinen Maßstab ein bisschen runter für euch. Ja, so wie wir das machen mit kleinen Kindern, die einfach das nicht hinkriegen. Und dann sagt man, na gut, komm, Latte ein bisschen runterlegen, dann schafft es jeder. Wohin, dass die Stimmung gut bleibt. Das macht Gott nicht. Er fordert vollkommenen Gehorsam bis heute. Jesus hat gesagt, Gott im Himmel ist vollkommen, ihr seid, sollt vollkommen sein. Und gleichzeitig gilt, Gott begegnet uns in seiner Gnade. Aber seine Gnade schließt seine Gerechtigkeit nicht aus. Und hier ist es wichtig, auf die Zeichen des Bundes zu achten. Es gibt zwei Zeichen. Die Zeichen des Bundes, die waren sowas wie die Unterschrift. Damals hat man halt dann nicht den Vertrag unterschrieben, sondern man hat ein Zeichen vollführt und mit diesem Zeichen sagte man so, und jetzt stehen wir wirklich im Bund. Und dieses Zeichen, das ist einmal, dass man etwas symbolisierte, nämlich das, was einem trifft, wenn man den Bund bricht. Ja? Das erste Zeichen war also dieses Opfer. Wer den Bund bricht, muss sterben. Dessen Blut muss fließen. Das ist also sehr ernst. Das ist eine Warnung. Das Interessante ist, Mose nimmt jetzt dieses Blut von den Opferlämmern, er spritzt aber eine Hälfte an den Altar Gottes und dann eine Hälfte besprengt er über das Volk und er macht damit deutlich, beide Seiten müssen mit ihrem Leben einstehen. Gott sagt, ja, wenn ich mein Versprechen nicht halte, dann stehe ich mit meinem Leben ein. Aber ihr auch. Und trotzdem steckt da drin auch schon wieder so ein Hinweis auf die Gnade Gottes, denn es ist ja nicht das Blut von Menschen, was hier fließt, sondern Gott macht es möglich, dass es ein stellvertretendes Opfer geben kann. Es gibt die Möglichkeit einer Stellvertretung. Und dann das zweite Bundeszeichen ist dieses gemeinsame Mahl. In Vers 11, ja, da sehen wir, Gott legte seine Hand nicht an sie, und dann aßen und tranken sie vor Gott und sie hatten eine Vision von Gott. Ein gemeinsames Mahl. Ein gemeinsames Mahl, das wird heute noch gefeiert, wenn Länder zusammenkommen und Frieden schließen und Verträge geschlossen werden. Dann kommen die Großen zusammen und essen und trinken. Das macht man, wenn Frieden ist. Das macht man nicht, wenn Krieg ist. Das ist das Friedensmahl. Gemeinschaft mit Gott. Und das Mahl und diese Vision, die dann die Ältesten haben, denn die bekommen ja auf einmal einen Blick in den Himmel, zeigt uns den eigentlichen Sinn des Bundes, das Ziel des Bundes. Ja, das, was Adam verspielt hat durch seinen Sündenbruch, das, was wir zutiefst brauchen, wofür wir geschaffen sind, was wir nicht mehr haben, das sollen wir durch den Bund bekommen. Gottes Nähe, Gemeinschaft mit Gott, den Himmel. Also die blicken in den Himmel, die sehen dann Saphir, irgendwas glänzend, ein Thron angedeutet. In der Bibel steht ja einiges über den Himmel, trotzdem können wir kaum sagen, wie ist es jetzt genau im Himmel. Man kann schon manches sagen, aber eine Sache steht fest. Himmel bedeutet, dort ist Gott. Was auch immer du dir von Himmel vorstellst, Himmel bedeutet, Gott ist dort und wir werden bei Gott sein und das wird so herrlich sein. Und das ist das Ziel des Bundes. Versteht ihr? Das ist ganz wichtig. Das Ziel des Bundes ist es nicht, dass du nicht mehr in die Hölle kommst. Hauptsache gerettet. Und jetzt schaue ich mal, wie ich durch mein Leben durchkomme, um das nicht wieder zu versauen. Ja? Nein, das Ziel des Bundes ist vollendete Gemeinschaft mit Gott. Himmel. Wir als Christen sollen nicht durch den Tag gehen, so, na, wie komme ich durch, dass ich einigermaßen durchkomme, sondern unser Ziel ist es, unsere Erfüllung ist es, mehr Gemeinschaft mit Gott zu haben. Mose und die Ältesten durften das da ein Stück weit erleben. Mose dann noch mehr, denn er ging ganz auf den Berg und war dann in dieser Wolke der Herrlichkeit Gottes. 40 Tage lang. Das war für Mose eine Zeit des Himmels, ja, eine herrliche Zeit. Wahrscheinlich war sie eine Zeit so wie vorbei. Hat ihn überhaupt nicht angestrengt, dort 40 Tage zu sein. Er hat nichts gegessen, nichts getrunken, kein Problem. Er war bei Gott, was braucht man mehr? Das ist Himmel, wir brauchen da nicht mehr. Aber dieselbe Zeit war für das Volk unten eine Zeit der schlimmsten Versuchung. Die war ewig lang. Und damit kommen wir zum zweiten Punkt. Das erste war der Bundesschluss oder der Bund mit Gott. Das Beste, was dir passieren kann. Und das zweite ist der Bundesbruch, wenn dir das Beste nicht genug ist. Ich meine, es ist so krass. Die ganze Bibel arbeitet darauf hin, dass wir jetzt endlich dieses Kapitel haben, wo Gott und Mensch zusammenkommen und den Bund schließen. Und was müssen wir lesen, während Mose noch oben ist? Das Volk bricht schon den Bund. Das ist die Katastrophe schlechthin. Wie können die nur? Konnten die nicht 40 Tage durchhalten? Und trotzdem gibt es da auch erstmal was Positives in dem Kapitel. Denn das Volk verlangte nach Gott. Ja, ich lese uns jetzt mal die ersten Verse vor. Kapitel 32, Vers 1 bis 6. Da sehen wir, sie wollen Gott, sie wollen Gottesdienst feiern. Als aber das Volk sah, dass Mose lange nicht vom Berg herabkam, da sammelte sich das Volk um Aaron und sprach zu ihm, auf, mache uns Götter, die uns vorangehen sollen, denn wir wissen nicht, was mit diesem Mann Mose geschehen ist, der uns aus dem Land Ägypten herausgeführt hat. Die sprechen hier nicht so ein bisschen abschätzig von Mose. Was ist wohl mit dem Mose? Weiß ja keiner mehr. Sondern sie vergöttern ihn fast schon. Ja, er hat uns aus Ägypten herausgeführt. Das ist schon die falsche Richtung. Trotzdem, wir wollen irgendwie die Beziehung zu Gott. Da sprach Aaron zu ihnen, reißt die goldenen Ohrringe ab, die an den Ohren eurer Frauen, eurer Söhne und eurer Töchter sind, und bringt sie zu mir. Da riss sich das Volk die goldenen Ohrringe ab, die an ihren Ohren waren, und sie brachten sie zu Aaron. Und er nahm es aus ihrer Hand entgegen und bildete es mit Meißel und machte ein gegossenes Kalb. Da sprachen sie, das sind eure Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten herausgeführt haben. Als Aaron das sah, baute er ein Altar vor ihm und ließ ausrufen und sprach, morgen ist ein Fest für den Herrn. Da standen sie am Morgen früh auf und opferten Brandopfer und brachten dazu Friedensopfer und das ganze Volk setzte sich nieder, um zu essen und zu trinken. Und sie standen auf, um sich zu belustigen. Also das Positive bei dieser Katastrophe ist, grundsätzlich verlangt das Volk nach Gott, nach einer Beziehung zu Gott. Es will Gottesdienst feiern. Es wendet sich auch an Aaron, den von Mose eingesetzten Stellvertreter. Was das Volk für ein Problem hatte, war, sie haben es nicht ausgehalten, 40 Tage lang ohne Gott zu sein und konkret ohne das Sprachrohr Gottes. Mose ist die ganze Zeit vorher hoch, runter, immer wieder auf den Berg, hoch, hat ein Wort von Gott empfangen, ist runter, hat es dem Volk gesagt. Sie waren ständig dran, sie haben ständig gehört, Gott sagt uns das und das und das. Das haben sie gebraucht. Jetzt hatten sie 40 Tage lang nichts. Das Sprachrohr war verstummt. Wisst ihr, was wir daraus sehen? Wir brauchen einen Mittler. Mose ist ja dieser Mittler zwischen Gott und dem Volk und wir brauchen das Wort Gottes. Und zwar täglich. Wir brauchen das. Und wenn wir es nicht haben, dann werden wir uns irgendwo anders das suchen, was unsere Seele braucht. Brauchen diese geistliche Nahrung von Gott. Das Volk hat erkannt, wir brauchen diese Nähe, diesen Gott, wir wollen Gott anbeten. Aber die 10 Worte, die 10 Gebote, die sie ja schon gehört hatten, waren vergessen oder verdrängt, spielten keine Rolle. Interessant ist trotzdem, sie lehnten sich ja nicht direkt gegen Gott oder gegen Mose auf. Wir merken ja, sie verklären Mose ja schon förmlich. Aber was sie tun das, was unserem natürlichen Menschsein eben am meisten entspricht. Wir hätten das genau so gemacht und wir machen das vielleicht genau so. Sie beten Gott an nach ihren Wünschen. Sie wollen Gott, aber so wie sie sich das wünschen, wie er ihren Verlangen, ihren Träumen, ihrem eigenen Denken entspricht. Merkt ihr? Der Mensch ist so gemacht, dass er irgendwie die Beziehung zu Gott braucht. Aber ohne Gott, ohne seine Offenbarung, macht er sich ein Gott nach seinem Herzen. Aaron versucht, die ganze Sache noch zu retten. Ja, Vers 5, da machen wir jetzt ein Fest für den Herrn, für Yahweh. Ja. Aber dieser Gottesdienst, der verwandelt sich sofort in eine heidnische Orgie. Ja, Vers 6, sie standen auf, um sich zu belustigen. Da geht es auch ums Essen und Trinken und um noch mehr. Haben wir auf ganz andere Art und Weise. Wir können sagen, zeig mir deinen Gottesdienst und ich sage dir, welchen Gott du anbetest. Wie du deinen Gottesdienst feierst, zeigt, welchen Gott du anbetest. Das kann man sogar so fast buchstäblich Sonntagvormittag angucken. Der eine bleibt im Bett liegen, der andere macht so endlich mal riesig schönes Frühstück, der nächste geht joggen, der übernächste liegt noch betrunken in der Bushaltestelle von der Party der letzte Nacht und vielleicht geht auch einer zum Gottesdienst. Ja? Klar, wir machen das nicht mehr so wie die damals, wir machen uns kein goldenes Kalb mehr. Aber wisst ihr was, denn damals war auch klar, dass dieses goldene Kalb, was die gerade aus ihren Ohrringen gemacht haben, jetzt nicht auf einmal so ein Gott ist. Die wollten damit Gott anbeten, das war nur ein Symbol für Gott. Und wenn wir mal in die Symbolik reinschauen, merken wir ganz schnell, wo wir sind, das Gold. Ja? Wir sparen, wir schließen Versicherung ab, wir wollen Sicherheit. Und wenn wir genug Geld haben und wenn wir genug Versicherung haben und wenn mein Haus endlich abgezahlt ist, dann kann ich darauf auch vertrauen. Es wird schon irgendwie, ich werde schon durchkommen. Das Gold. Die Fruchtbarkeit, das Kalb steht für die Fruchtbarkeit. Ja? Sexualität wird heute für den Menschen zur Identität, soll jedenfalls so sein. Ja? Alles, was dich hauptsächlich ausmacht. Das heißt, wenn du sexuell erfüllt bist, dann hast du auch ein gutes, ein erfolgreiches, ein schönes und ein sinnvolles Leben. Und Macht. Ein Kalb oder sagen wir mal ein Ochse steht für Kraft und für Macht. Einfluss haben, Kontrolle haben. Und zwar die Kontrolle über dein eigenes Leben, die Kontrolle über deinen eigenen Körper. Ich habe mein Leben im Griff. Ich bestimme, wo es lang geht. Ich lebe meinen Traum. Ich hab's unter Kontrolle. Genau das haben die damit gemeint. Und das ist das, was wir heute immer noch als Götzen haben. Reichtum, Sexualität, Macht, Kontrolle. Das goldene Kalb steht für die Dinge, von denen wir uns Glück und Freude und Erfüllung und Sinn erhoffen. Es steht für unseren Götzendienst. Und ich weiß, das ist euch jetzt alles nicht neu. Ich habe ja hier schon oft genug über Götzendienst gepredigt. Aber lasst uns den Gedanken jetzt nochmal ein Stück weit danach gehen oder ein Stück tiefer gehen. Es ist ja eben nicht immer so, dass wir Gott direkt jetzt mit Götzen ersetzen. Gott, ich will dich nicht mehr, weil ich habe jetzt 10.000 Euro auf dem Konto. Das reicht mir erstmal. Machen wir ja nicht. So wie beim Volk Israel. Die wollen Gott. Aber die wollen letztlich, dass Gott so ist wie dieses goldene Kalb. Ja, könnte es nicht diese eine Woche, wo wir uns mit der ganzen Familie treffen beim Campen und die ganzen Kinder dabei sind, könnte es nicht wenigstens diese eine Woche mal schönes Wetter sein? Das hätte man sich doch besser ausdenken können. So denken wir über ganz vieles im Leben. Könnte Gott uns nicht von diesem oder jenem Schicksalsschlag bewahren? Versteht ihr? Wie oft murren wir über Gottes Führung und Handeln und stellen uns gleichzeitig vor, wie man es hätte doch besser machen können. Mein Leben könnte so viel besser sein. Gott, warum hast du es denn so gemacht? Also ich will nicht sagen, dass wir jetzt gar keine Träume mehr haben dürfen, gar keine Wünsche mehr an Gott haben dürfen. Gott sagt ja, kommt zu mir und bittet mich. Verlangt alles von mir, kommt zu mir. Aber wie oft sind wir einfach nur unzufrieden mit dem, wie es dann Gott eben macht? In kleinen Dingen, so in alltäglichen Dingen, die uns halt einfach nicht passen. Wetter stimmt nicht oder so. Ich sehe so schlecht aus oder was auch immer. Oder eben auch in den großen Dingen. In großen Schicksalsschlägen, die man erlebt. Hätte man das nicht besser machen können? Wir vertrauen ihm nicht, dass Gott es gut macht, sondern wir denken uns, es hätte man doch besser machen können. Wir murren, wir sorgen uns, wir machen unser Bild, wie Gott sein müsste. Und dann fangen wir an, als nächsten Schritt von irdischen Dingen das zu erwarten, was uns Gott eben nur geben kann. Wenn Gott uns das nicht gibt, dann müssen wir uns irgendwie das selber zurechtsuchen hier in dieser Welt, dass ich auch glücklich werden kann. Aber das müssen wir bedenken. Ob ich Gott jetzt zu einem Geschöpf mache oder ob ich ihn damit nur vergleiche oder wie auch immer mein Götzendienst jetzt aussieht. Egal wie ich mir Gott anders denke oder wünsche, ich kann Gott immer nur kleiner machen, geringer machen, ungerechter machen, unweise machen. Jedes Bild, welches du dir von Gott machst, und es kann noch so schön sein, ich rede nicht von einem ganz grausamen Bild, wie stellst du dir das vor, sondern von einem wunderschönen Bild, von deinem, es könnte doch so schön sein, Bild. So schön es auch sein mag, dieses Bild ist ein Schlag ins Gesicht Gottes, weil du Gott damit kleiner machst, ungerechter, unweiser. Okay, also immer genügend Geld, immer Sicherheit, sexuelle Erfüllung und die Kontrolle über dein eigenes Leben und das für alle Menschen. Für alle Menschen genügend Geld, sexuelle Erfüllung, Familie und so weiter und so fort und Kontrolle über dein Leben. Für alle Menschen, das goldene Kalb, für alle Menschen, wäre das nicht herrlich? Überleg doch mal. Wäre so ein Gott nicht herrlich? Was kann es Besseres geben? Ich kann es euch sagen, was. Ein Herz, welches mit Gott verbunden ist und darum nicht mehr egoistisch nach diesen Dingen strebt, sondern sich hingebend aus Liebe zu Gott, anbetend zu Gott, für den anderen hingebt. Das ist besser. Viel, viel besser. Nur so wirst du Glück und Leben finden. Dafür sind wir geschaffen. Dafür sind wir geschaffen, aber wir können es nicht. Das Volk Israel genauso, sie können es nicht. Ja, hier. Wie geht der Text denn weiter? Da sprach der Herr zu Mose, geh, steige hinab, denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten herausgeführt hast, hat Verderben angerichtet. Sie sind schnell abgewichen von dem Weg, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und haben es angebetet und ihm geopfert und gesagt, das sind eure Götter, Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Und der Herr sprach zu Mose, ich habe dieses Volk beobachtet und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Das führt uns jetzt wieder zu der Frage, warum hat Gott den Bund überhaupt geschlossen? Warum das Ganze? Wenn er jetzt sogar Mose fragt im Vers 10, schaut mal, so lass mich nun, damit mein Zorn gegen sie entbrennt und ich sie verzehre. Dich aber will ich zu einem großen Volk machen. Das ist krass, oder? Mose, lass mich dieses ganze Volk vernichten, es macht keinen Sinn und ich fange mit dir nochmal neu an. Gott fängt an mit Mose, merkt ihr das? Zu diskutieren, zu verhandeln. Ob er das Volk nicht lieber vernichten soll. Gut, das klingt völlig krass, aber wenn wir jetzt mal ein bisschen mehr hinschauen, ein bisschen tiefer blicken, wenn Gott wirklich das Volk hier vernichten wollte, dann hätte Mose eventuell noch darüber informiert, aber dann hätte er es gemacht. Stattdessen merkt man jetzt hier, wenn man genauer hinschaut, in diesem Gespräch, was Gott beginnt mit Mose zu führen. Erstens, Gott will irgendwie seinen Zorn zurückhalten und Gott möchte, dass es einen Mittler gibt, einen, der hier jetzt hier für das Volk eintritt. Sonst hätte er Mose ja nicht gefragt. Aber das Allerschönste an dieser Sache ist das Vorbild, was uns Mose gibt. Und das war für mich jetzt so ein Aha-Erlebnis auch auf der Freizeit. Nicht das Vorbild, dass er jetzt dort oben für das Volk eintritt. Das ist zwar sehr löblich. Das meine ich gar nicht. Sondern das Vorbild, was uns Gott durch Mose gibt, nämlich durch den veränderten Mose, durch diesen neuen Mose, durch dieses Herz, welches Mose hat. Gott gibt uns ein Vorbild für einen Menschen, den Gott verändert hat. Mose ist ein Beispiel dafür, dass Gott das menschliche Herz wirklich verändern kann. Sieh dieses Volk da unten, total halsstarrig, haben eben den Bund geschlossen. Du bist gerade noch hier, um die letzten Anweisungen zu bekommen, jetzt brechen sie den Bund schon wieder. Aber weißt du was? Es gibt Hoffnung. Weil bei dir hat es ja auch geklappt. Gott zeigte an Mose, wie er unser Wesen verändern kann, von Selbstliebe hin zur Nächstenliebe. Denn dieser Mose war ja auch ganz anders. Der kam zwar und wollte sein Volk befreien, ihr kennt ja die Geschichten, was hat er gemacht? Der hat erstmal jemand umgebracht. Er hat mit eigener Kraft versucht, sein Volk aus Ägypten zu befreien. Was hat Gott als Antwort gemacht? Er hat ihn in die Wüste geschickt, nach Midian. Und wisst ihr, wie viele Jahre lang? 40 Jahre. 40 Jahre war er dort. Und nach 40 Jahren haben wir hier einen Mose, der für sein Volk eintritt. Schaut mal. Mose aber besänftigte das Angesicht des Herrn seines Gottes und sprach, ach Herr, warum will dein Zorn gegen dein Volk entbrennen, das du mit so großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast? Warum sollen die Ägypter sagen, zum Unheil hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und von der Erde zu vertilgen? Wende dich ab von der Glut deines Zorns und lass dich des Unheils gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Gedenke an deine Knechte Abraham, Isaak und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast und zu denen du gesagt hast, ich will euren Samen mehren wie die Sterne am Himmel. Und dieses ganze Land, das ich versprochen habe, eurem Samen zu geben, sollen sie ewiglich besitzen. Da reute den Herrn das Unheil, das er seinem Volk anzutun drohte. Die Hoffnung für dieses Volk nach dem Bundesbruch ist nicht verloren. So wie Mose komplett verändert wurde, so kann Gott das Herz auch des Volkes verändern. Das ist das, was Gott hier zeigt. Versteht ihr, diese Frage an Mose war nicht wirklich die Frage nach der Option, sagen wir mal, das Volk zu vernichten, sondern diese Frage sollte Gottes verändernde Gnade zeigen. Also so krass es klingt, Gott zeigt mit der Frage nicht, dass er das Volk vernichten wollte, sondern dass er das Volk retten wollte. Wie nötig war wie nötig brauchte dieses Volk einen Retter und einen Mittler, wie hoffnungslos war es verloren. Das sehen wir dann noch in den nächsten Kapiteln. Mose geht ja dann runter, in den nächsten Versen. Mose geht runter und zertrischt diese Steinplatten auf dem Felsen. Wir würden denken, jetzt kommt das Volk sofort zur Besinnung. Die erstarren alle und merken, huch, was haben wir getan? Passiert überhaupt nichts. Die feiern einfach wild weiter. Die machen weiter ihr Treiben. Es kommt so weit, dass Mose erstmal die Leviten losschicken muss, die quasi die Schlimmsten, die Redelsführer und so weiter, erschlagen müssen. Es ist jetzt nicht so, oh Backe, jetzt macht Gott doch ernst, sondern es ist einfach nur, um zu zeigen, schaut mal, wie tief dieses Volk im Götzendienst verstrickt ist. Sie lagen im Bann der Sünde, sie konnten nicht anders. Irgendwann kamen sie dann doch zur Besinnung. Und damit wir nochmal begreifen, schau mal, wie schlimm ist das mit der Sünde? Wie ist der Mensch im Bann der Sünde? Kann man dieses Herz noch verändern? Ja, man kann. Gott kann. Aber es bleibt noch ein Problem bestehen. Wir haben diese Zusage, diese Gnade scheint hier durch, aber die Sünde an sich ist noch da. Gott wird dann später sagen, ich kann jetzt gar nicht mehr in eurer Mitte sein. Ich kann gar nicht mehr mit euch verbunden sein. Ich werde irgendein Engel vor euch her schicken. Ich selber kann nicht bei euch sein wegen der Sünde. Also wir können sagen, die Sünde des Menschen hängt immer noch wie ein Damoklesschwert über dem Menschen. Gott hat jetzt gesagt, ich vernichte euch jetzt nicht, aber es ist erstmal nur aufgeschoben. Was wird jetzt kommen? Das Problem unserer Schuld ist ja noch da. Gott sagt jetzt zu dir, weil du hier noch sitzt, ich vernichte dich jetzt nicht. Ich müsste meine Hand an euch legen, ich mache es nicht, aber deshalb ist es die Sünde immer noch da. Die Gefahr ist immer noch da. Alle Aktionen hier, auch diese Gespräche zwischen Gott und Mose, die dann stattfinden, die zeigen einfach nur, ja, was wird jetzt mit der Sünde? Sie brauchen einen Mittler, das ist klar. Ah, danke. Sie brauchen diesen Mittler, der für das Volk eintritt. Das hat uns Gott deutlich gemacht durch diese Diskussion. Darum hat Gott dieses Gespräch mit Mose angefangen. Ihr braucht diesen Mittler. Und Mose macht das. Er tritt ein für das Volk. Er tritt in den Riss, steht hier. Ja? Er betet für das Volk. Er erinnert Gott an seine Worte. Aber was wird mit der Sünde? Solange die Sünde da ist, wird Gott und Mensch nie wirklich verbunden sein. Wird der Mensch nie wirklich glücklich werden können. Was wird mit der Sünde? Die musste weg. Jetzt sehen wir nochmal, wie Gott diesen Mose verändert hat. Schaut, das ist das letzte Stück, was ich jetzt lese. Kapitel 32, Abvers 30. Mose, dem Mittler, war das klar. Und es geschah am folgenden Tag, da sprach Mose zum Volk, ihr habt eine große Sünde begangen. Und nun will ich zum Herrn hinaufsteigen, vielleicht kann ich Sühnung erwirken für eure Sünde. Also die Sünde muss gesühnt werden, irgendwie muss sie weg. Als nun Mose wieder zum Herrn kam, sprach er, ach, das Volk hat eine große Sünde begangen, dass sie sich goldene Götter gemacht haben. Und nun vergib ihnen doch ihre Sünde. Wenn aber nicht, so tilge mich aus dem Buch, aus deinem Buch, das du geschrieben hast. Wisst ihr, was Mose hier sagt? Wenn du ihnen nicht einfach so vergeben willst, wenn es da keinen Weg gibt, dann richte mich für das Volk, dann streiche mich aus dem Buch des Lebens, damit sie leben können. Ich will das Gericht auf mich nehmen, für sie. Das ist das, was Mose hier sagt. So weit ist Mose gegangen. Was für ein Mittler. Das ist Liebe. Ja, ich gebe mich hin für euch. Für immer. Ich verzichte auf das Beste, damit ihr leben könnt. Das ist Liebe. Und Gott sagt, ich will den aus meinem Buch tilgen, der gegen mich sündigt. Gott sagt, nein, das funktioniert nicht. Das geht nicht. Mose war ja selbst ein Sünder. Und selbst wenn Mose sündfrei gewesen wäre, hätte er nur für einen anderen Menschen in die Bresche treten können. Dass Mose wirklich hier für das Volk die Strafe stellvertretend trägt, das ging nicht. Also wir brauchen einen, und das ist die Botschaft dieses Textes, wir brauchen einen, der mehr ist als Mose. Wir brauchen den, auf den uns Mose die ganze Zeit hinweist, nämlich auf Christus. Und im Neuen Testament lesen wir es ganz deutlich. Es gibt ja nur einen Mittler. Mose war ein Mittler, aber er war ja nur ein Vorbild. Letztlich gibt es nur einen Mittler. 1. Timotheus 2, Vers 5. Denn es ist ein Gott und es ist ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, der Mensch Christus Jesus. Der Mensch, der auch Gott ist. Das ist der Mittler. So ist Gott. Was auch immer wir uns für Bilder von Gott malen können, die noch so schön sind. So ist Gott. Hier an diesem Gespräch, an der Diskussion, die Gott mit Mose führte, da sehen wir, dass Gott mit Sünde nichts gemein haben kann. Und deshalb kann er auch nicht mit einem Sünder zusammen sein. Sünder stehen deshalb unter seinem Gericht. Wir sehen aber gleichzeitig, dass Gott selbst sich seinem eigenen Zorn, seinem Gericht entgegenstellt. Er will das Volk nicht schlagen, obwohl er es müsste. Und dass er einen Mittler sucht. Aber wisst ihr, am Kreuz sehen wir das Unglaubliche, dass Gottes eigener Sohn zu diesem Mittler wird, der unsere Schuld tatsächlich auf sich genommen hat, um die Strafe dafür zu tragen. Am Kreuz wurde tatsächlich Jesus aus dem Buch des Lebens gestrichen. Was Mose nicht konnte, das tat Jesus für uns. Durch seinen stellvertretenden Tod am Kreuz sühnte er unsere Schuld. Er reinigte unser Herz von Sünde. Er erlöste uns aus dem Gericht. Und wisst ihr, jetzt während wir noch immer, obwohl wir diese Botschaft kennen, uns vor unseren goldenen Kälbern niederwerfen, immer wieder. So müsste es doch Gott machen, so müsste Gott sein, so wünsche ich mir Gott. Bauen wir immer wieder neue goldene Kälber. Zur gleichen Zeit ist jetzt Christus oben im Himmel und tritt für uns ein, als unsere Mittler. Und er hat uns versprochen, uns so zu führen, dass egal was uns passiert, uns alles zum Besten dienen muss. Das heißt eben nicht, dass alle unsere Wünsche erfüllt werden, aber das heißt, dass wir am Ende bei Gott wunschlos glücklich sind. Und durch seinen Heiligen Geist schreibt Gott jetzt diese Worte, die ein Ausdruck seines Wesens sind, nicht mehr nur auf Stein oder auf Papier, sondern auf unsere Herzen. Das heißt, er verändert uns. Er macht das, was er damals bei Mose gemacht hat. Er macht das Unglaubliche. Er verändert unser Herz. Und dir mag es vielleicht so vorkommen, dass die Veränderung so aussieht, dass du noch gar nicht so richtig zur Liebe bereit bist, aber dass du merkst, wie lieblos du bist. Das ist schon Veränderung. Wenn du merkst, hey, so wie ich bin, geht's nicht. Das ist schon, dass Gott in dir wirkt. Versteht ihr, Gott wohnt nicht nur symbolisch in einer Stiftshütte, in einem Tempel, sondern er wohnt tatsächlich in seinem Volk. Er ist mit uns verbunden. So ist Gott. Du kannst dir keinen besseren Gott ausdenken, ausmalen oder wünschen, in deinen kühnsten Träumen nicht. Du kannst dir keine größere Liebe vorstellen als das, wie Gott ist, versteht ihr? Wir können Gott nicht besser machen. Paulus, der schreibt es an die Epheser, er schreibt von der Liebe Gottes in Christus und dann kann er einfach nur sagen, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gemäß der Kraft, die in uns wirkt, ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Also halte nicht an deinen Vorstellungen von Gott fest, so müsste Gott sein, sondern bete Gott an, so wie er ist und wie er sich in seinem Wort offenbart und wie er sich durch sein Handeln in deinem Leben offenbart. So wie es mir heute geht, das, was Gott heute mir widerfahren lässt, das ist Gottes Liebe zu mir, sein guter Wille für mich. Er will, dass alles zum Besten dient. Und das fällt uns schwer. Aber wenn wir auf Christus schauen und auf seine Liebe, dann wird uns das helfen, dass wir unsere Hoffnung nicht mehr auf unsere Vorstellung von Gott, sondern auf Gott, so wie er wirklich ist, legen. Amen.